Minimalinvasive Operation bei Mastdarmkrebs.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Eine Operation im Bauchraum ist schon eine ernste Sache, aber sie wird erheblich schonender, wenn sie minimalinvasiv durchgeführt werden kann, sagt Privatdozent Dr. Markus Utech. Er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Asklepios-Klinik Wandsbek. Welche Beschwerden haben denn Ihre Patienten normalerweise?
Die Patienten, die zu uns kommen, haben unterschiedliche Beschwerden. Es kann sein, dass sie Blutabgang bemerkt haben bei sich selber, dass sie vielleicht auch unspezifische Bauchschmerzen haben. Häufig kann es aber auch schon sein, dass die Patienten mit einer Diagnose zu uns kommen, die schon vorher vom Gastroenterologen gestellt wurde, um dann weitere Therapie eben in Zusammenarbeit mit den Gastroenterologen zu planen.
Um welche Krebsarten geht es meistens bei Ihnen?
Bei uns geht es, oder bei mir geht es, um die Krebsarten im Bereich des Bauchraumes. Das ist sehr vielfältig und unterschiedlich, hauptsächlich aber über Erkrankungen im Bereich des Darms und da eben auch über Dick- als auch um Mastdarmkrebs.
Ja, gerade der Mastdarmkrebs, der macht ja vielen Menschen Angst und er ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für Sie als Mediziner, oder?
Ja, der hat schon besondere Herausforderungen. Zum einen alleine dadurch, dass das Becken, in dem man dann operiert, ziemlich klein ist. Also die Operationstechniken müssen so sein, dass man möglichst nervenschonend operiert bzw. in dem kleinen Raum sich gut bewegen kann. Das können wir sicherstellen, indem wir durch minimalinvasive Chirurgie das umsetzen. Der Vorteil ist, dass man durch eine Kamera sehr nah am Geschehen ist und dass man dann eben mit den Instrumenten im kleinen Becken gut operieren kann. Herausforderung ist auch noch, dass es mitunter sehr nah am Schließmuskel ist, dass man also versuchen muss, schon für den Patienten ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das hängt zum einen zusammen mit der Operationstechnik, aber das hängt auch damit zusammen, ob man gegebenenfalls vorher eine Vorbehandlung macht. Da gibt es Leitlinien, da gibt es Empfehlungen und das erarbeiten wir letztendlich im Team, um dann für den Patienten die beste Therapie individuell zu erarbeiten.
Ja, wie machen Sie das? Also wer ist das Team und wer entscheidet da über mich, wenn Sie die Bilder vielleicht gesehen haben, wo denn der Krebs jetzt sitzt?
Also letztendlich ist es ein Team bestehend aus dem Gastroenterologen, aus einem Onkologen, mir als Chirurgen, als Bauchchirurgen. Da ist der Pathologe dabei, da ist letztendlich der Radiologe dabei und der Strahlentherapeut. Ziel dabei ist es, dass wir, und das führen wir halt wöchentlich durch, eine sogenannte Tumorkonferenz vorstellen, in dem die Patienten vorgestellt werden. Dort wird dann die Diagnostik, also die Bildgebung, Ultraschall, was wir an Untersuchungen haben, nochmal vorgestellt, um das nochmal miteinander abzugleichen. Und dann wird halt im Konsens möglichst die beste Therapie dann für den Patienten besprochen, um dann eben am Ende das beste Ergebnis zu erzielen. Und da wird dann eben festgesetzt, ob gegebenenfalls eine Vorbehandlung nötig ist oder ob gegebenenfalls die Operation direkt ansteht und ob man gegebenenfalls auch noch eine Nachbehandlung dann im Hinterkopf behalten muss.
Ja, viele Patienten sind ja schockiert und aufgeregt und dann heißt es, ja, wir machen erstmal eine Vorbehandlung, vielleicht eine Chemo oder sowas und die sagen, um Gottes Willen, in der Zeit geht doch der Krebs weiter. Also wann macht man denn diese, in welchem Fall macht man denn diese Vorbehandlung?
Das hängt so ein bisschen davon ab, wie groß der Krebs ist und ob gegebenenfalls schon in den Voruntersuchungen festgestellt wurde, dass Lymphknoten befallen sind. Man muss dann immer davon ausgehen, dass gegebenenfalls die einzelne Zelle vielleicht schon im Körper so gewandert ist, dass es vielleicht an anderen Stellen auch schon angedockt ist. Deswegen ist es absolut sinnvoll, in dieser Situation dann eine Vorbehandlung zu machen. Das hat zum einen den Vorteil, dass man gegebenenfalls im Verlauf Aussaat verringern kann, beziehungsweise auch die lokale Ausbreitung reduzieren kann. Also sprich, dass man eine Chemotherapie macht oder eine Strahlentherapie. Und dann im Anschluss die Operation und dann hängt es immer noch davon ab, wenn der Pathologe das Präparat, also das, was wir nachher reseziert haben, entfernt, dabei herausfindet, wie groß und wie weit der Tumor sich dann entwickelt hat, dass man dann gegebenenfalls noch eine weitere Therapie anschließt.
Ja, gerade beim Mastdarmkrebs haben ja viele Angst davor, dass sie einen dauerhaften künstlichen Darmausgang haben werden. Diese Vorbehandlung vor der Operation, hilft die dabei, den zu erhalten?
Ja, die hilft. Man muss also versuchen, oder es sind sag mal Leitlinien, die auch empfehlen, dass man einen bestimmten Sicherheitsabstand hält zwischen der Verbindungsnaht und dem Tumor. Und diese Sicherheitsabstand, den kann man etwas reduzieren, wenn man eben die Vorbehandlung durchgeführt hat. Und dann ist es so, dass man dann auch mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit dann am Ende die Operation so durchführen kann, dass der Schließmuskel erhalten bleiben kann. Es geht dann wirklich um Zentimeter, teilweise um Millimeter, dass man dann so den Abstand wählt und den kleinen Raum, der da ist, nutzt, um dann wirklich möglichst den Schließmuskel zu erhalten.
Sie operieren minimalinvasiv. Mhm. Geht das immer oder muss man ab und zu doch auch offen operieren?
Das geht zum Großteil wirklich minimal mittlerweile. Es ist so, dass wir, oder dass unser Team oder ich, dass wir so eine große Routine drin haben, dass wir das minimalinvasiv hinbekommen. Die Schritte sind so standardisiert, die Abläufe, dass man an bestimmten Stellen anfängt, dann auch versucht, ich sage mal, die Sollbruchstellen im Körper zu finden, sodass man schichtgerecht dann die Präparation durchführen kann. Und dadurch, dass man durch die Kamera, die man einsetzt, auch immer noch eine Vergrößerung hat, ist es möglich, Großteil, man sagt nicht hundertprozentig, aber wirklich absoluten Großteil der Operation minimalinvasiv durchzuführen.
Okay, das heißt, ich weiß jetzt, es gibt eine Kamera und Sie machen Schnitte. Also wie viele Schnitte machen Sie und wo ist dann die Kamera?
Also es ist so, dass es sind insgesamt 5 Schnitte, die wir dann im Bauchraum setzen oder beziehungsweise in die Bauchwand setzen. Die Kamera ist meistens überhalb des Nabels, da ist der erste Zugang, den wir haben. Das ist dann der sogenannte Kameratrokar. Also Trokare sind bei uns die Röhrchen, die wir dort einsetzen, um dann eben den Zugang zu haben. Der Vorteil von diesen Trokaren ist, wir operieren, indem wir CO2 in den Bauchraum einblasen. Und das hilft uns quasi durch den Überdruck, dass wir einen Raum schaffen, der normalerweise nicht da ist, in dem wir uns bewegen können. Und die Instrumente, die dann mit eingesetzt werden, also der Trokar hat 12 mm Durchmesser und die anderen Trokare haben 5 bis 10 mm. Und mit denen können wir dann die Instrumente in den Bauchraum führen. Wir haben die Kamera und über diese Kamera und die Instrumente können wir dann eben das Gewebe präparieren und den Tumor als solches dann entfernen. Wir brauchen dann zum Schluss immer noch einen Zugang, weil irgendwo müssen wir auch den Tumor oder beziehungsweise das Präparat rausnehmen. Und das ist meistens dann oberhalb des Beckenkamms beziehungsweise oberhalb der Symphyse. Und hat meistens eine Größe von ungefähr 5 cm. Also den Schnitt müssen wir nachher noch machen, damit wir auch das Präparat bergen können.
Und stehen Sie in der Zeit am Patienten?
Ja, ich stehe dann am Patienten für die Operation mit einem Kollegen oder Kollegin durch, die dann die Kamera führt und dann das Ganze dann eben mit aufnimmt.
Ja, ach so, aber Sie, Sie sehen ja die Kamera, also dann ja durch einen Bildschirm durch wahrscheinlich,
genau.
Oder?
Genau, ich gucke die ganze Zeit Fernsehen.
Ja, aber in guter Vergrößerung ja.
Genau, in guter Vergrößerung. Und man kann dann dementsprechend ja auch noch den Abstand wählen. Und man kann dann auch näher an die Schicht, an der man dann operiert, dran oder weiter weg. Und das gibt einem dann dementsprechend die Möglichkeit, eben das Gewebe so zu zerschneiden, zu präparieren, dass man dann eben den Tumor präzise operieren kann.
Ja, welche Operation, also welchen Vorteil hat das am Ende für den Patienten, dieses Minimalinvasive? Was für Sie der Vorteil ist und fürs Team, das haben wir ja, wissen wir ja jetzt.
Genau. Ja. Also der Vorteil letztendlich ist, dass wir die Bauchdecke als solches nicht in Gänze aufschneiden müssen. Ja? Um ansonsten den Weg bis ins kleine Becken zu finden, muss man ansonsten die Bauchdecke komplett aufschneiden. Das ist ein großer Schaden, beziehungsweise ist halt eine Veränderung, die man dann durchführen muss. Und das muss am Ende auch wieder verheilen. Und den Vorteil, den man hat, ist, dass durch die kleinen Schnitte die Bauchwand wieder schneller heilen kann, die Patienten sich schneller wieder bewegen können, die Bewegung wieder schneller da ist und man auch eine geringere Gefahr hatte, dass Komplikationen auftreten, Wundheilungsstörungen in dem Bereich. Und dass gegebenenfalls dann auch eine schnellere Anschlussheilbehandlung, also die weitere Behandlung wie eine Chemotherapie oder so, dann stattfinden kann.
Ja, genau. Und Sie sagten ja auch, die Präzision ist besser. Ich komme nochmal auf den Schließmuskel des Darmes. Wie macht man das, dass man den erhält? Oder welche Voraussetzungen braucht es dafür für Sie?
Letztendlich ist es ganz wichtig, dass man vor der Operation plant, wie weit der Abstand zwischen dem Tumor und dem Schließmuskel ist. Und da ist es eben wichtig, und das muss man einfach auch mit dem Patienten besprechen. Es gibt auch die Situation, dass der Tumor wirklich bis in den Schließmuskel hineinwächst. Dann ist es halt schwierig, mitunter auch gar nicht möglich. Theoretisch, oder was man dann eben auch machen kann, ist, dass man dann eben nochmal eine Vorbehandlung macht. Mitunter sieht man dann, dass der Tumor dann doch kleiner wird und man dann den Schließmuskel dann doch erhalten kann. Aber das sind so die alles entscheidende Frage, ist immer, wie groß ist der Abstand zwischen dem Tumor und dem Schließmuskel, und daraus resultiert dann auch der Therapieansatz, und das ist eine wichtige Information, und das muss man halt mit dem Patienten dann eben besprechen und eben planen.
Ja, wissen Sie das vorher, ob Sie ihn erhalten können vor der Operation?
Zum größten Teil, weil man ja schon vor der Operation auch eine Höhenmessung durchführt. Man kann also eine Spiegelung durchführen. Das führen wir auch selbst nochmal durch, um ein eigenes Bild von der Situation zu machen. Das ist jetzt keine große Untersuchung, die man vor einer Operation durchführen kann. Damit habe ich sozusagen schon mal ein Verständnis dafür, wie die Situation gerade bei dem Patienten aussieht, wie hoch der Abstand ist, und kann dann eben mit dem Patienten das weitere Prozess oder die möglichen Verläufe der Operation dann besprechen.
Mhm. Es kommt ja manchmal auch vor, dass der Patient vorübergehend einen künstlichen Darmausgang hat. Warum machen Sie das?
Das ist letztendlich aus Sicherheit. Es kann eben auch auftreten, dass mitunter eine Insuffizienz, also ein Loch im Bereich der Verbindungsnaht auftritt. Man muss sich vorstellen, dass wir ein Klammernahtgerät benutzen. Also die beiden Darmenden werden aneinander gebracht, die werden zusammengebracht, und es gibt dann ein Instrument, was gleichzeitig die Darmenden zusammen tackert, so wie man das kennt aus dem Büro tackern. Da gibt es ganz viele kleine, die dann so drumherum sind. Das sind insgesamt 3 Reihen, und das dann ausschneidet. Wir nutzen verschiedene Techniken letztendlich, um möglichst sicher zu gehen, dass diese Verbindungsnaht gut hält. Das ist einmal, dass wir versuchen, den Darm möglichst spannungsfrei aneinander zu bringen, dass wir ihn lokal desinfizieren. Und wir gucken auch in der Operation durch eine Fluoreszenzlaproskopie, indem wir einen Farbstoff geben, uns den Darm anschauen und gucken, bis wohin die Durchblutung ist, dass wir auch wirklich die Durchblutungsgrenze genau darstellen. Wenn wir das absetzen, das sind die 3 Möglichkeiten, um eine optimale Verbindung zu finden, dass die Anastomose gut funktioniert. Wenn es aber eben doch nicht funktionieren sollte, hat man immer noch die Möglichkeit, dass das Stoma eben als Schutz fungiert. Und das Stoma können wir auch dann, wenn keine weitere Behandlung anliegt, relativ schnell nach 6 bis 4 Wochen wieder zurücklegen. Ansonsten, wenn noch eine weitere Behandlung ansteht, dann muss man diese erst abwarten und dann im Nachhinein diese Stoma wieder zurückverlegen.
Also wenn noch eine Chemo hinten dran gemacht wird zum Beispiel, dann muss man ein bisschen länger warten.
Letztendlich wichtig für den Patienten zu wissen, dass dann die Rückverlagerung des Stomas jetzt keine komplette Eröffnung des Bauchraums wieder ist, sondern das Stoma wird so angelegt, dass beide Darmenden an die Bauchwand gezogen werden, und man kann von außen das lösen, die beiden Darmenden wieder zusammennähen und dann in den Bauchraum versenken und dann die Wunde zumachen, sodass also dann der Zugang über das Stoma dann erfolgt.
Ja, also es klingt ja beruhigend, wenn Sie es erklären. Dennoch glaube ich, viele Menschen haben große Angst davor, oder? Also wie gehen Sie damit um?
Was machen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man offen darüber spricht, dass man den Patienten gut informiert und dass man vor allem auch Informationen letztendlich aus erster Hand dann weitergibt. Wir haben also die Möglichkeit bei uns im Hause, Stomatherapeuten, der dann auch eben schon vor der Operation mit dem Patienten dann die mögliche Stelle, wo gegebenenfalls das Stoma angesetzt wird oder angelegt wird, bespricht. Wichtig ist, dass der Patient selber damit gut zurechtkommt, sowohl wenn er sich bewegt, wenn er sitzt, wenn er liegt, dass er das auch selber gut einsehen kann. Und es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten an Materialien, die einem den Alltag wirklich, also wieder an einem Alltag dran teilnehmen lassen und die Möglichkeit dann geben, dass man also nicht durch das Stoma irgendwie sozial ausgegrenzt ist oder Probleme hat. Denn ich glaube, das ist das, was viele, wovor viele Angst haben, dass sie sich dann auch so nicht mehr unter Menschen trauen oder irgendwie Probleme haben. Aber da gibt es genügend verschiedene Materialien, um dann wirklich ein normales Leben weiterzuführen. Und wie gesagt, das ist ja auch erstmal so, dass man das als Schutz für eine bestimmte Zeit hat. Es gibt natürlich auch ganz sehr, oder es gibt auch eben die Fälle, wo es dann eben so dann eben nicht zu halten ist, wenn es wirklich in dem Schließmuskel jetzt eingewachsen ist, dann muss man das offen mit dem Patienten besprechen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, indem man Spülungen durchführt, indem man das abklebt und so weiter. Also man kann nachher schon wieder normal im Leben oder am Leben teilhaben.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!